Das Anhalten der Welt. Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt auf eine Weise verändert, die zuvor unvorstellbar erschien. Und der Diskurs dazu wurde stiller und ist in manchen Bereichen ganz verstummt. Doch es gibt Literatur, die uns Lesenden immer wieder die Chance ermöglicht, einzutauchen in die Gedanken und Gefühle dieser Zeit und damit das Nichtvergessen und auch weitere Hinterfragen des Erlebten zu ermöglichen. So zum Beispiel das Buch Lockdown, das Anhalten der Welt, das 2020 beim Karl-Auer Verlag erschien und in Dialogform Debatten zum Thema dokumentiert. Die von Heiko Kleve angeregte und moderierte Debatte zwischen Steffen Roth und Fritz B. Simon um die Corona-Pandemie und ihre Folgen, um den Lockdown und das Anhalten der Welt, wurde von April bis Ende Juni 2020 geführt. Und heute ist Heiko Kleve mein Podcast-Gast und wir sprechen über das Buch und weitere Gedanken zum Thema. Heiko Kleve ist Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke. Seit Oktober 2020 ist er zudem der akademische Direktor des Instituts und im März 2024 wurde er auch dessen geschäftsführender Direktor. Heiko Kleve ist als Sozialwissenschaftler, Autor, Berater, Coach und als Supervisor tätig. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Weiterentwicklung von psychosozialen Beratungskonzepten und entwickelt systemtheoretische Konzepte zum Verständnis und der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Tag, Heiko. Herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. Schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast.
Ja, liebe Claudia, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch auf deine Antworten. Wir sprechen ja heute unter anderem über das Buch, das du geschrieben hast mit Steffen Roth und Fritz B. Simon, und zwar zum Buch Lockdown, das Anhalten der Welt, Debatten zur Domestizierung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ich fand den Titel schon sehr spannend, wobei er für mich ein klein bisschen sperrig ist, aber warten wir mal sehen, wie wir es vielleicht knacken jetzt gleich. Heiko, wenn du an dieses Buch so zurückdenkst und vielleicht auch an euren Austausch, es ist ja in Dialogform so geschrieben, euer Buch. Was ist das, was dich an dieses Buch direkt noch zurückerinnert? Ist es etwas, wo du jetzt positiv zurückdenkst oder ist es etwas, wo du so ein bisschen Bauchgrummeln hast und denkst, oh, das und das lief aber gar nicht gut?
Nein, ich denke sehr, sehr positiv an das Buch zurück, denn das Buch ist ja in der Frühzeit von Corona entstanden, ne? Bereits im April hatte ich die Idee, dass wir einen pluralen Diskurs brauchen. Wir lebten in einer Situation, wo alles stillgestellt war und wo auch der Diskurs im Prinzip stillgestellt wurde. Wir konnten auch über die Medien, über die Politik jeden Tag Verlautbarungen hören, die gingen aber zumeist in eine Richtung. Und es fehlte mir der plurale Diskurs, die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Corona, auf das Thema Lockdown und so weiter. Und da war es mir ein inneres Anliegen, einen solchen pluralen Diskurs anzuregen. Und dann habe ich bei Matthias Ohler, dem Geschäftsführer vom Karl-Auer Verlag, angerufen, mit Fritz Simon als dem Verleger gesprochen. Und dann haben wir schnell gesagt, ja, wir machen dazu einen Diskurs. Das haben wir erstmal als Blog gemacht, im Magazin des Karl-Auer Verlags. Und dann, als der Blog dann immer größer wurde, immer intensiver wurde, sind wir dann in die Buchform gegangen. Und ich hatte damals gesagt, okay, wir brauchen Kontroversen. Und ich wusste und hatte auf das in den sozialen Medien gesehen, aber auch im Gespräch gemerkt, dass der Fritz Simon eine sehr starke Verteidigungshaltung hatte, dass alles so, wie es läuft, das im Prinzip passend läuft. Ja, das ist die Schiene, so muss es sein. Und dann habe ich überlegt, okay, wen können wir jetzt als Gegenpart nehmen, der auch eine systemtheoretische Perspektive hat, aber die Sache doch ganz anders sieht. Und dann ist der Professor Dr. Dr. Steffen Roth mir in den Kopf gekommen, ein Kollege, den ich auch sehr gut kenne, ein Systemtheoretiker, der an der La Rochelle Business School lehrt und der den Luhmann sozusagen in die internationalen Journals gebracht hat und auch weiterhin bringt. Und ich wusste, er hat eine sehr andere Perspektive auf das Thema. Und meine Aufgabe war es dann, zwischen diesen unterschiedlichen Positionen zu moderieren, zu medieren, immer wieder ein Thema vorzugeben. Das ist von mir gekommen, die Vorgabe des Themas. Und dann sozusagen beide Seiten dazu ja, anzuregen, dazu was zu schreiben. Und dann im weiteren Verlauf sind dann ja auch noch weitere Autorinnen, Autoren dazugekommen, die ihre Position abgeliefert haben. Also nochmal gesagt, kurz gesagt, ich habe eine sehr, sehr positive Erinnerung an das Projekt, was wir damals gemacht haben. Und ich denke, das Buch ist nach wie vor sehr lesenswert.
Auf jeden Fall, das ist es, das stimmt. Die direkte Frage an dich, Heiko. Sprecht ihr heute noch miteinander, ihr drei oder die anderen Autoren auch, die noch mitgewirkt haben?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das, was wir gekonnt haben in der damaligen Zeit, ist, dass wir eben unsere unterschiedlichen Perspektiven konnten wir miteinander aushalten. Ne? Und das war was Großartiges und wir konnten uns auf der menschlichen Ebene wertschätzend begegnen und nicht nur in der Vergangenheitsform gesprochen, sondern das ist nach wie vor der Fall. Ja? Und das Spannende ist ja, dass aus der Perspektive der Systemtheorie ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden können, ja. Während der Fritz Simon eher eine steuerungsoptimistische Perspektive hat, beziehungsweise eine steuerungsbefürwortende Perspektive, also eine Lockdown-verteidigende Perspektive, hat der Steffen Roth eher eine diesbezüglich skeptische Sicht, ne? Also Steuerung aus systemtheoretischer Perspektive ist etwas, was man versuchen kann, was aber selten so läuft, wie man es intendiert hat, wie man es gerne möchte, sondern es passieren sehr viele Nebenfolgen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, ja. Und als sensibler Systemtheoretiker müsste man das eigentlich wissen, dass jede Steuerung, jede Intervention vieles mit sich bringen kann, was möglicherweise schlimmer ist als das, was man mit der Steuerung oder mit der Intervention bearbeiten möchte. Also man könnte vielleicht fragen, waren die Effekte der Lockdowns, die negativen Effekte der Lockdowns schlimmer als die Corona-Infektion, als die Corona-Pandemie selbst? Ja, also die Therapie ist die eigentliche Krankheit gewesen, ne? Und gar nicht so sehr die Krankheit. Also diese krasse Frage, die darf man und muss man stellen dürfen, ja.
Wie würdest du sie denn beantworten, wenn ich sie dir so stelle? War jetzt der Lockdown schlimmer? War das Virus schlimmer? Oder war es irgendwas anderes, was besonders schlimm war?
Ich glaube, das muss, das, da brauchst du differenzierte Antworten. Also es gibt sehr viele Menschen, die haben sehr gelitten unter Lockdowns, ja. Das sind die Kinder in den Schulen beispielsweise, das sind beziehungsweise die Kinder, die nicht in die Schulen gehen konnten, Familien, die zu Hause bleiben mussten, miteinander in kleinen, beengten Wohnverhältnissen, die nicht in großen Wohnungen mit Gärten und so weiter gelebt haben, sondern die in kleinen, beengten Wohnungen leben und die dann Konflikte erlebt haben, ja, miteinander. Das war was ganz, ganz Schlimmes. Da gibt es Studien dazu. Dann die alten Menschen, die ihre Kinder, ihre Verwandten, ihre Freunde nicht mehr sehen durften, obwohl sie das gerne wollten, ja, obwohl sie das gerne wollten und auch in Kauf genommen hätten, dass, ja, sie sich auch anstecken können, ja, mit dem Virus. Aber jedem Menschen muss doch selber überlassen werden, wie er sozusagen diese Abwägung trifft, wie er diese Entscheidung sozusagen für sich dann auch fällt. Ja, was möchte ich? Also das große Thema ist die Aushebelung der Selbstverantwortung in dieser Zeit, ne? Dass dem Menschen seine eigene Entscheidungsmacht entzogen wurde. Und an der Stelle bin ich dann auch sehr stark bei einer eigenen biografischen Sache. die mich auch sehr stark getriggert hat. Ich bin also DDR sozialisiert, 1969 in Mecklenburg geboren, also in einer kleinen Stadt bei Schwerin. Bis 1989 bin ich also voll DDR sozialisiert, ne? Bevor dann die Wende kam, der Mauerfall kam und so weiter. Und mich hat das auch sehr stark an DDR-Zustände erinnert, ne? Also, dass der Staat so durchgreift bis in die einzelnen Lebensverhältnisse hinein und den Menschen sozusagen die Entscheidung abnimmt und auch da auch erwartet, dass man das alles entsprechend auch ausfüllt und dass die Menschen sich gegenseitig beobachten, kontrollieren, tragen sie jetzt Maske oder nicht und so weiter, ne? Also diese Kontrollgesellschaft, die da entstanden ist, ne, die hat mir arge Bauchschmerzen bereitet. Ja, arge Bauchschmerzen bereitet. Jetzt kann ich im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass wir da auch wieder rausgekommen sind, ne? Dass die Gesellschaft eine hohe Flexibilität hat und da wieder rausgekommen ist, ne, und wir wieder Freiheit haben. Allerdings gibt es natürlich Überbleibsel auch dieser Zeit, ne? Es gibt Überbleibsel, die nach wie vor wirken. Und eine richtige Aufarbeitung ist ja bisher auch nicht passiert.
Nee, leider nicht so. Du hast jetzt gerade diese Unsicherheit auch angesprochen. Und für mich hat die Corona-Zeit so eine Ambivalenz gehabt zwischen Freiheit und Sicherheit oder Freiheit gegen Sicherheit, wie man häufig das auch sagt. Wie bewertest denn du dieses gesellschaftlichen Umgang damit, also oder den gesellschaftlichen Umgang mit diesem Dilemma? Wie wirkt es heute noch auf dich? Du hast jetzt gerade diese noch nicht erfolgte Aufarbeitung der Corona-Zeit, der Lockdowns angesprochen. Diese Ambivalenz zwischen Freiheit gegen Sicherheit oder Freiheit und Sicherheit, wie wirkt das heute noch auf dich, dieses Dilemma?
Naja, also ich bin ein Freund des Tetralemmas, ne? Also das Dilemma ist erstmal eine Vereinseitigung von zwei Perspektiven. Da gibt es die Freiheit, da gibt es die Sicherheit. Allerdings können wir das Ganze viel komplexer reflektieren, wenn wir uns überlegen, was ist denn die Möglichkeit der Verbindung? Freiheit und Sicherheit. Beides ist natürlich das Ideale. Also wir können zum Beispiel fragen, wo können wir Kontexte trennen? In welchen Kontexten ist Freiheit zentral und sollte sozusagen durchgehalten werden, auch in Zeiten wie Corona? In welchem Kontext ist Sicherheit zentral und muss gewahrt werden? Ja, also, dass man Kontexte trennt, sozusagen, um aus dem entweder oder rauszukommen. Man kann auch, also das sind örtliche Kontexte beispielsweise, ja, oder personelle Kontexte. Also bei Jugendlichen könnte man sagen, ja, die müssen ihre Freiheit leben. Jugendliche, das wusste man sehr schnell, sind auch medizinisch nicht gerade sozusagen sehr stark betroffen gewesen von Corona. Auch die Ansteckungsgefahren, also dass Jugendliche sozusagen das Ganze, Kinder und Jugendliche Corona verbreiten, hat sich schnell gezeigt, ist nicht so klar, ja, und auch eher nicht. Sie verbreiten es eher nicht, ja, in einer bestimmten Form. Also hätte man sagen können, Freiheit für Jugendliche. Und natürlich sollten Menschen, die vulnerabel sind, alte Menschen, Menschen mit Krankheiten geschützt werden oder sich selber schützen können oder auch selber entscheiden können. Will ich jetzt extrem in Safe Spaces leben oder möchte ich mich ein bisschen rauswagen, mehr Freiheit? Also eine sozusagen, eine Form von Abwägung. Ja, von Freiheit und Sicherheit. Also beispielsweise, da kann man noch viele weitere Punkte nennen. Dann gibt es im Tetralemma die Frage, worum geht's denn eigentlich? Worum geht's eigentlich? Und ein Aspekt, der hinter Freiheit und Sicherheit liegt in Zeiten von Pandemien, ist Gesundheit. Es geht um die Erhaltung von Gesundheit. Ja, und Gesundheit ist keine rein biomedizinische Thematik. Gesundheit ist eine biopsychosoziale Thematik. Gesundheit hängt ganz stark mit unseren sozialen Beziehungen zusammen, mit unseren Zugehörigkeiten, mit unserer Eingebundenheit, also mit unseren sozusagen engen Beziehungen, die wir führen können. So. Und das hat man voll ausgeblendet, ja, in der Zeit. Man hat es rein biomedizinisch gesehen, ne? Und deshalb gibt es sozusagen Gesundheit als die Perspektive, die man biopsychosozial anschauen muss. Da will ich nur erwähnen, gibt es Menschen, die haben da früh interveniert, zum Beispiel Professor Dr. Christian Schubert von der Med-Uni Innsbruck, der eine psychoneuroimmunologische Perspektive eingenommen hat, der also gesagt hat, also wir müssen hier psychoneuroimmunologisch das Ganze betrachten, das Immunsystem, was das Virus bekämpft, hängt ganz stark ab von sozialen und psychischen Faktoren. Ja, wir können das Immunsystem schwächen, wenn wir uns isolieren, wenn wir rausgehen aus sozialen Kontakten. Social Distancing könnte eine sozusagen Verschlechterung des Immunsystems bedeuten. Ja, so all das sind Punkte, die man beachten muss, wenn es um die Frage von Freiheit und Sicherheit geht. Ne? Und man hat eben wenig gelernt. Also was ich immer geglaubt habe: Unsere Gesellschaft ist sehr lernfähig, unsere Organisationen sind lernfähig. Sie lernen aus den Erfahrungen, sie lernen aus Forschungsergebnissen. Und das habe ich kaum beobachten können. Ja, also der erste Lockdown, der zweite Lockdown, der dritte Lockdown und so weiter. Also immer wieder gab es diese Form von massiver Einschränkung, ja, die aus meiner Sicht tendenziell die Probleme verstärkt hat, anstatt sie zu lösen.
Du schaust ja generell auf Gesellschaft aus der Brille des Systemtheoretikers, so würde ich es jetzt mal nennen. Wenn du jetzt mal auf diese Zeit zurückguckst, diese 3 Jahre vielleicht, oder ja, 2020 hat es angefangen, man kann sagen, vielleicht 2022, 2023, was hat es mit unserem sozialen System gemacht, Heiko? Also mit Politik, mit Wirtschaft, mit Bildung, ja, vielleicht auch mit kleineren Teams, mit Familien. Was ist so deine Sicht darauf? Du sagtest gerade, wir haben nicht gelernt oder die Menschen haben, du hast wenig Lernen beobachtet. Das war das eine, aber was denkst du, was das noch alles so gemacht hat mit den Systemen dieser
Also
Zeit?
erstmal war für mich als Systemtheoretiker etwas sehr, sehr erstaunlich, womit ich nicht gerechnet habe. Und zwar ist das die Möglichkeit, dass ein System etwas kann, was Niklas Luhmann eigentlich auch immer sozusagen nivelliert hat, wo Niklas Luhmann gesagt hat, das geht heute nicht mehr. Dass ein System auf die gesamte Gesellschaft durchgreift und eine zentralisierte Perspektive einnimmt, die überall durchgeschossen wird, sozusagen durchgestochen wird. Das Politiksystem. Das Politiksystem hat sich einem Narrativ verschrieben, eine Perspektive verschrieben, eine Interventionsstrategie verschrieben und die wurde der ganzen Gesellschaft über sozusagen durchgestellt, ne? Alle folgten dem dann, mussten dem folgen. Und das ist erstaunlich aus systemtheoretischer Perspektive, denn wir gehen in der Systemtheorie theoretisch davon aus, dass die Systeme autopoetisch sind. Die sind eigendynamisch, die laufen nach ihren eigenen Mustern und die lassen sich nicht in dieser zentralistischen Form steuern oder Maßregeln oder wie auch immer. Und das ist passiert, ja. Und man hat damit im Prinzip auch die Lernfähigkeit dieser Systeme eingeschränkt. Denn eine Wirtschaft lernt durch wirtschaftliche Transaktionen, Wissenschaft lernt durch Wissenschaft, Bildung lernt durch Bildungsprozesse, Kunst lernt durch künstlerische Prozesse. Wenn aber alles politisiert wird, alles über politische Narrative läuft, dann werden die Systeme sozusagen ebenfalls politisiert und ihre eigenen Logiken, ihre eigenen Dynamiken werden eingeschränkt. Ja, und das ist passiert. Ja, und das ist Teil und auch die Medien, ne? Für die Medien gilt das auch. Und das ist etwas, was wir aus dem Realsozialismus kennen. Also Helmut Wilke, ein Systemtheoretiker, auch in Bielefeld gelehrt, der hat sozusagen den Zusammenbruch des Ostblocks, der DDR, der Sowjetunion und allen anderen Ostblockländern damit erklärt, dass die funktionale Differenzierung nicht erlaubt wird, dass sozusagen die Eigendynamik der Systeme nicht erlaubt wird, sondern politisch immer eingedämmt wird, immer eingebunden wird, sodass die Systeme sich nicht entwickeln können. Und dadurch ist die freie Gesellschaft, die liberale, demokratische, freie Gesellschaft mit eigendynamischen Systemen immer Gesellschaften überlegen, die sich politisch zentrieren. So, und denn die Intelligenzen in der Gesellschaft sind nicht zentralisiert, sie sind frei, sie sind sozusagen dezentral. Unsere Gesellschaft lebt von dezentralen Intelligenzen, von dezentralen Wissen, ne? Unternehmertum beispielsweise ist sowas, ja, was kreativ dezentral an der Basis entsteht und nicht zentral verordnet werden kann, ja. So, und jetzt hatten wir eine zentral verort, also eine zentral verordnende Gesellschaft, ja. So. Und das ist schon erschreckend gewesen für mich, dass das so durchgeboxt wurde, ne? Verfassungsrechtlich auch und so weiter entsprechend legitimiert wurde, ist das auch aus Sicht von vielen Verfassungsrechtlern hochproblematisch gewesen, vieles, was passiert ist, ne? Also ein Verfassungsrechtler, Professor Böhme-Nestler zum Beispiel, der hat sich dazu geäußert und auch andere. So, das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist höchst problematisch aus meiner Sicht. Und wenn dann noch die Wissenschaft sagt, wie Heinz Bude, ein Soziologe, die Wissenschaft, die Soziologie insbesondere, hatte die Aufgabe, Folgebereitschaft herzustellen. Also die Wissenschaft hat sich einem politischen sozusagen Postulat unterworfen, Folgebereitschaft herzustellen bei Menschen, dass die das alles mitmachen sollen und nicht mehr hinterfragen sollen. Ja, wir sind also auch der Aufklärung Immanuel Kants davongelaufen, mit dem wir sagen können, mit Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Geh raus aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Denke selber, ja. All das wurde uns sozusagen versucht, ja, abzutrainieren in der Zeit, ne? Und das sind für mich Sachen gewesen, wo ich nach wie vor sage, das ist hochproblematisch, ja. Das wirkt nach wie vor, weil es sich auf andere Themen möglicherweise auch bezieht.
Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz Adorno angesprochen. Also du hattest ihn ganz kurz
Ja.
angesprochen. Und zwar das Zitat, ohne Angst verschieden zu sein. Ich denke, Angst könnte da ja auch mitgeschwungen sein, jetzt gerade bei der Wissenschaft, die vielleicht Angst hat, wenn sie sich äußert oder konkret Stellung bezieht, dass es vielleicht Konsequenzen für sie hat. Wenn ich jetzt nochmal ganz auf den Anfang deiner Antwort zurückgehe, wo du sagtest, dieses politische System, wie es eben von oben herab etwas versucht hat oder nicht nur versucht, sondern tatsächlich geregelt hat, vorgegeben hat, ist das mit oder könnte das mit auch ein Grund sein, dass die Polarisierung so stark zugenommen hat im gesellschaftlichen System? Also weniger dieses Miteinander, sondern eher so, dass sich Pole gebildet haben, die sich vielleicht sogar auch abstoßen?
Ja, es haben sich Pole gebildet, Meinungspole, ne, Verhaltenspole, Ost-West ist wieder stärker geworden. Also ich habe ja gleich während des ersten Lockdowns einen Artikel geschrieben, den du auch vielleicht in den Shownotes oder sowas verlinken kannst. Einbruch der Freiheit heißt der Text, den habe ich früh geschrieben. Der ist auf einer Seite Hypothesis erschienen, wo auch viele andere Artikel erschienen sind zu Corona. Und dort habe ich noch die Hoffnung gehabt, dass die Ost-West-Unterscheidung durch die gemeinsame Corona-Erfahrung nivelliert wird. Dass wir als Ossis und Wessis stärker zusammenkommen aufgrund dieser gemeinsamen Krisenerfahrung, die wir jetzt machen. Das war die Hoffnung in diesem Text. Jetzt kann man sehen, ist es eben nicht, genau das Gegenteil ist passiert. Die Ostdeutschen tendenziell sind anders damit umgegangen, haben anders darauf reagiert, auf diese Krise und auf den Umgang mit der Krise als die Westdeutschen. Und ich selber reise zwischen Ost- und Westdeutschland und Westdeutschland, Ostdeutschland permanent hin und her, konnte das auch lebensweltlich erleben, also im ICE, in bestimmten Regionen Deutschlands, ne, wie anders damit umgegangen wird. Also ich bin öfters in Sachsen, Chemnitz und so weiter, dann im Ruhrgebiet, ne, und so. Es wird anders wurde anders umgegangen damit.
Ja,
Ja.
würdest du ganz kurz darauf eingehen, wie anders umgegangen wurde damit?
Ja. Die Ostdeutschen kennen diese permanente Beobachtung aus der DDR und haben eher eine Mentalität von Leben und Leben lassen etabliert, weil im Osten, in der DDR, wurde eben das Leben sehr stark reglementiert und man hat dann im Privaten seine Freiheiten ausleben können, aber man hat eine große Toleranz und Pluralität eigentlich privat gelebt miteinander. Man ist auch kritisch gegenüber vorgegebenen Narrativen. Wenn da einer sagt, so ist es, dann wird im Osten eher hinterfragt. Wenn überall dasselbe in den Zeitungen steht, dann wird im Osten eher hinterfragt. Weil wir wussten in der DDR, das, was in den Zeitungen steht, da steht zwar überall dasselbe drin, aber das gibt immer auch eine andere Sicht. Und vielleicht ist die andere Sicht viel passender, ne? So. Das heißt, die gängigen Narrative wurden im Osten stärker hinterfragt als im Westen. Das Masketragen wurde im Osten viel, viel großzügiger gehandhabt, als das im Westen der Fall war. Das war so, ne? Zum Beispiel, ne? Ja. Auch wir wissen heute aus vielen Studien, dass das Maskentragen ohnehin hochgradig umstritten ist aus wissenschaftlichen Studien heraus, ja, und so weiter, ja. Also der Umgang damit. Ich habe im Westen viel stärker diese sehr stark am herrschenden Narrativ orientierte Perspektive erlebt, ne? Also wenn man eine Gesellschaft erlebt hat, einen Staat erlebt hat, der immer freundschaftlich war, der brüderlich war zu einem, die westdeutsche Gesellschaft, ne, wo der Staat ja eher was Freundschaftliches war, was Nettes war, da hat man natürlich einen ganz anderen Bezug. Und der Staat hat eine ganz andere Zuschreibung, ne? Eine andere Freundlichkeit, die man ihm zuschreibt, ein freundliches Gesicht. Der DDR-Staat war eher was Beängstigendes, wo man skeptisch gegenüberstand, wo man immer auf der Hut sein musste, dass man da nicht irgendwas sagt, was einem dann sozusagen, was einem Leid erzeugen konnte, wo man dann irgendwie angezeigt wurde oder so und in Gefahr war, irgendwie gemaßregelt zu werden. Ne? So haben das DDR-Bürger erlebt. Und diese Erfahrung ist transgenerational oftmal auch verankert. Also in Ost, wir sind ja schon jetzt so über 35, also wir sind jetzt, wie lange ist es jetzt her? 36 Jahre ungefähr, ne? So Mauerfall fast. Und wir sind in Ostdeutschland immer noch in einer anderen, im anderen Modus. Und ich glaube, das wird auch eine Transgenerationalität sozusagen noch, wenn wir da noch sehen, dass es auch die nachfolgenden Generationen spüren werden, dass es das eben da was anderes an Erfahrung da ist, ja, als eben in Westdeutschland. Und das merken wir in der Corona-Zeit ganz, ganz stark, ja. Dazu habe ich auch vieles geschrieben. Also ich habe beim Karl-Auer Verlag einen Blog, der heißt Reduzierte Komplexe, könntest du vielleicht auch verlinken. Da habe ich viele Texte in der Corona-Zeit geschrieben, wo ich mich damit auseinandersetze, mit diesen ganzen Themen, ja. Und auch, ich habe dann das auch reflektiert, wie ich dazu kam, zu hoffen, dass die Corona-Zeit Ost und West annähern wird und dass es dann doch eine Enttäuschung jetzt ist, dass wir viel stärker wieder voneinander getrennt sind, ja, aufgrund dieser Erfahrung.
Was denkst du denn, welche Lehre sollten wir denn als Gesellschaft aus dieser Zeit, wenn wir jetzt auf die Brille oder mit der Brille Ost-West betrachten oder generell vielleicht nur Mensch, Menschenbild, welche Lehren sollten wir denn tatsächlich daraus ziehen aus dieser Zeit?
Ja. Naja, es gibt für alle Gesellschaft, also für alle Gesellschaftsbereiche gibt es da sicherlich was zu lernen, ne? Also für die Wirtschaft, für die Wissenschaft, für die Politik, für die Kunst, für die Bildung, ne? Wissenschaft und so weiter. Also alle Systeme müssten sich mal mit sich selber befassen in Bezug auf diese Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, was ein bisschen breiter gefasst ist, wir brauchen gesellschaftsweit, das habe ich dann genannt in der Corona-Zeit, unterschiedsgesättigte Diskurse. Wir müssen mit Menschen ins Gespräch kommen, die unterschiedlich denken, die unterschiedlich reflektieren und uns auf diese Menschen einlassen und von ihnen lernen wollen. Also eine Haltung, die uns bestärkt, andere Sichtweisen zu ergründen und zu erfahren, wie Menschen zu ihren Sichtweisen gekommen sind. Ja? Denn unsere Sichtweisen entstehen natürlich auch aufgrund sachlicher Überlegungen, aber auch aufgrund emotionaler Erfahrungen, biografischer Erlebnisse. Und das müssen wir uns erzählen können. Dann können wir lernen dadurch. Ja? So unterschiedsgesättigte Diskurse, Pluralität aushalten und zulassen. Ne? Das ist in der Corona-Zeit nicht passiert. Und da gibt es auch ja, also viele Wissenschaftler, die das inzwischen auch einfordern, dass man Krisenstäbe besetzt, eben mit unterschiedlichen Perspektiven. Dass da eben nicht nur Mediziner drin sind, sondern oder ja, Mediziner, aber Mediziner unterschiedlicher Perspektive. Also körperlich orientierte Medizin, aber psychologisch oder psychiatrisch oder psychoneuroimmunologisch orientierte, dann aber auch Bildungsforscher, ja, Soziologen, Psychologen, Menschen, die was verstehen von massenpsychologischen Phänomenen, ja, Ethiker, denn Niklas Luhmann hat schon gesagt, 1986 in seinem wichtigen Buch Ökologische Kommunikation, das Schlimmste, was eine Gesellschaft machen kann in einer Krise, ist moralisieren. Also die moralisierende Perspektive. Die Moral unterteilt die Menschen in Gut und Böse. Die Guten sind die, die meine Meinung vertreten. Ja, die beziehe ich ein. Und die Bösen sind die, die andere Meinung vertreten. Die schließe ich aus. Mit denen rede ich gar nicht. Diese Moralisierung ist uns ganz stark auf die Füße gefallen. Ja, weil wir können gesellschaftliche Probleme nicht mit Moral lösen. Moral ist gefährlich. Ethik hat die Aufgabe, vor Moral zu warnen. Zitat Niklas Luhmann, ja. Und wir brauchen Ethiker, die das beherzigen. Ja, Moral ist etwas, was uns eher spaltet, als dass es uns vereint und uns hilft, Probleme zu lösen. Deshalb brauchen wir sozusagen Ethiker, Ethikerinnen, die diese Sensibilität haben und dazu beitragen, dass wir plurale Diskurse führen können, ohne Angst, verschieden zu sein, wie das Adorno gesagt hat, in unseren Sichtweisen. Ja, und aus Unterschiedlichkeit entsteht bestenfalls dann auch etwas, wo wir gemeinsam entscheiden können, wo wir dann eine Entscheidung treffen. Natürlich müssen wir entscheiden können, ja. Aber dafür müssen wir erstmal die Unterschiedlichkeit, die Komplexität auf den Tisch packen und dann innerhalb dieser miteinander versuchen, sozusagen zu Positionen zu kommen. Ne? Und diese Positionen müssen gespeist werden aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.
Also diese Interdisziplinarität, die du jetzt auch angesprochen hast.
Genau.
Ja,
Genau.
oder auch, was ich so sehr stark bei dir rausgehört habe, dieses Agree to Disagree.
Ja, agree to disagree, auf jeden Fall, aber dann trotzdem einen Schritt weitergehen. Auch wenn wir jetzt unterschiedliche sachliche Positionen haben, müssen wir Entscheidungen treffen. Oder wir müssen zumindest Entscheidungsträgern dabei helfen, dass sie Entscheidungen treffen, wenn wir irgendwie in solchen Gremien sind, ne? So, da müssen wir natürlich gucken, wie wir zur Entscheidung kommen. Also Tom Rüsen und ich haben damals das Tetralemma mal genutzt. Also es gab damals zum Ende des ersten Lockdowns gab es einen Diskurs über die Frage, gehen wir jetzt wieder in die Freiheit oder bleiben wir in der Sicherheit? Und da haben wir ein Tetralemma dazu gemacht. Da haben wir ein Tetralemma geschrieben dazu, wo wir uns damit befasst haben. Also das Tetralemma könnte ein Modell sein, wie man solche Diskurse moderiert. Das habe ich ja kurz angedeutet, ne? Dass man guckt, wie kriegt man beide Pole zusammen, dass man aber auch guckt, was steckt eigentlich dahinter, was sind die Interessen, was sind die Bedürfnisse, was sind dahinterliegende Themen, um die es eigentlich noch geht. Und dann gibt es natürlich fünftens beim Tetralemma von Syst, von Matthias Wager, von Kiebelt Insa-Sparrer, die Position all dies nicht und selbst das nicht. Also auch offen zu sein für Momente der Überraschung, ja, für Momente des Kairos. Also da ist plötzlich eine Gelegenheit, da können wir das was draus ziehen. Oder, das will ich jetzt auch sagen, man kann das Ganze natürlich auch utilisieren. Natürlich hat auch dieser Lockdown positive Aspekte gehabt. Wir alle sind entschleunigt worden. Wir alle konnten vielleicht mal mehr durchatmen, ne? Das ganze Reisen wurde mal abgestellt, ja. So. Also vor allem Menschen, die in guten Verhältnissen leben, konnten sich sehr, sehr gut einrichten in dieser Zeit des Anhaltens der Welt. Ne? Und das habe ich auch erlebt. Also in meiner Familie, uns ging es gut. Ja, wir haben uns entschleunigen können, auch mit den Kindern und so weiter. Ne? Wir konnten auch die Kinder gut unterstützen zu Hause beim Homeschooling und so. Aber das ist natürlich eine Luxussituation, ja, die man in gutbürgerlichen Verhältnissen erlebt hat. Aber man darf nicht vergessen, wie viele Menschen in ganz anderen Verhältnissen leben, auch in Ländern, wo die Menschen darauf angewiesen sind, dass sie jeden Tag arbeiten gehen, weil sie als Tagelöhner tätig sind, ne, weil sie jeden Tag ihr Geld verdienen müssen. So, und das muss man immer beachten, ja. So, klar, ne, uns bürgerlich lebende Menschen in guten Verhältnissen, wir haben da viel Positives draus ziehen können. Ja, ich habe angefangen in der Zeit jeden Tag 10.000 bis 15.000 Schritte zu gehen. Das mache ich nach wie vor. Also auch Gesundheit, Gesundheitserhaltung, Psychohygiene sozusagen, ne, konnte man da noch mal ganz neu lernen. Das sind auch Effekte, ja, die daraus gewonnen wurden. Das Homeoffice, die Homeoffice-Toleranz vieler Unternehmen ist extrem gestiegen. Davon haben wir alle profitiert. Das muss man auch sehen, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber das sind natürlich, wie gesagt, ne? Das sind sozusagen also Erlebnisse beziehungsweise Erkenntnisse und Gewinne, die jetzt möglicherweise nicht das aufwiegen können, was bei anderen an Schaden entstanden ist.
Ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz die Kurve zu eurem Buch einschlagen, Heiko. Gibt es heute jetzt, sagen wir mal, nach 5 Jahren, so für dich aus der Retroperspektive so manche Momente, wo du denkst, das ein oder andere am Buch würde ich vielleicht doch anders machen? Oder aber habt ihr vielleicht sogar die Idee gehabt, ihr drei, dass ihr jetzt mit der Brille oder mit der Sicht nach 5 Jahren noch mal was dazu schreibt?
Ja, also ich würde das Buch wieder genauso machen, glaube ich. Also da, das Buch ist für mich eine wunderbare, ein wunderbarer Beleg, wie man kontrovers diskutieren kann, sogar auf der Basis einer Theorie. Wir haben ja alle systemtheoretisch argumentiert. Das hätte man vielleicht sogar noch weiterführen können und so. Und wir haben auch immer mal darüber nachgedacht, ob es gut wäre, das nochmal zu aufzugreifen. Aber da gab es jetzt nicht auf allen Seiten die Bereitschaft, ne? Also auf allen Seiten derjenigen, die beteiligt waren, die Bereitschaft, da nochmal reinzugehen. Denn man könnte ja auch jetzt fragen, was hat sich denn gezeigt? Wo stehen wir jetzt? Was sind die Lehren? Du hast mich nach den Lehren gefragt, ne? Jetzt, ich will jetzt aber nicht im Sinne von, wer hat jetzt Recht gehabt, wer hat Unrecht gehabt. Das ist mir zu platt auch, ne? Da jetzt Antworten zu suchen, sondern für mich ist im Prinzip der Prozess, das Verfahren, die Art und Weise, wie wir mit etwas wie eine Krise umgehen, das Entscheidende. Also Jürgen Habermas hat die Diskursethik entwickelt, ne? Die Diskursethik ist eine Verfahrensethik, also eine Ethik, in der gesagt wird, wir können nicht jetzt bestimmen, was richtig und falsch ist. Wir können aber ein Verfahren, einen Prozess vorschlagen, mit dem wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende etwas Passendes finden, erhöhen können. Ja, so. Und dieser Prozess, dieses Verfahren, dafür plädiere ich. Und dafür braucht man Pluralität. Dafür braucht man Unterschiedlichkeit. Dafür braucht man Komplexitätsakzeptanz. Ja, auch Paradoxieakzeptanz. Und das hat unser Buch, glaube ich, gezeigt, dass das möglich ist, auch wenn ich das Nachwort des Buches problematisch finde. Das ist das Nachwort, da würde ich heutzutage, da würde ich anders, sage ich mal, daher würde ich mir eine andere Art wünschen, wie ein solches Nachwort geschrieben wird. Aber das ist ein Diskurs, den ich jetzt hier nicht öffentlich führen möchte, sondern der dann mit dem Karl-Auer-Verlag geklärt werden muss. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, an der Stelle würde ich das anders machen. Ansonsten, ja, finde ich das Buch ein gutes Modell, wie man in dieser Zeit, also wir sind ja in der Zeit selbst voll eingestiegen, und das den Diskurs zu führen. Und da hatten wir mutige Menschen, die bereit waren, das mit uns zu machen. Ja, das ist nach wie vor großartig und deshalb empfehle ich das Buch nach wie vor allen. Ich verteile das Buch vielen. Ne? Schaut euch das an, guckt euch das an. So kann es gehen.
Ja, also ihr habt da wunderbare Menschen. Claudia Kempfert war mit dabei, an die Antje Tschira.
Genau, Michael Hüter war dabei. Ne? Also
Also ihr habt tolle, finde ich, Persönlichkeiten da auch zusammengetragen. Deswegen fände ich es persönlich sehr, sehr spannend, wenn ihr eine Fortführung aus der Sicht jetzt nach 5 Jahren machen würdet. Was hat sich verändert? Was müsste sich noch weiter verändern? Wie hat sich vielleicht auch unsere Gesellschaft dadurch verändert? Weil du hast natürlich vorher gesagt, in der Corona-Zeit, so nenne ich es jetzt mal, oder im Lockdown hatten die Menschen eine gewisse Zusammengehörigkeit. Auf der anderen Seite hatten wir dieses Hamsterverhalten. Auf der anderen Seite merke ich auch heute, diese Entschleunigung, die hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. So nehme ich es zumindest wahr.
ja.
Es ist im Gegenteil, es ist eher so für mich so, dass alles irgendwie jetzt noch fast ins Destruktive manchmal rutscht, recht schnell. Deswegen fände ich es spannend, wenn ihr da nochmal was draufsetzen würdet, eben mit eurer systemischen Brille. Das fände ich jetzt persönlich als Leser sehr, sehr interessant. Ja, Heiko, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zu eurem Buch, zur Lockdown-Situation, zur Corona-Situation gerne beantwortet hättest? Habe ich irgendwas total übersehen, wo du sagst, Claudia, das war mir wichtig, das würde ich gerne noch beantworten?
Nein, nein, alles soweit aus meiner Sicht passend. Was ich auch gut finde, ist, dass du jetzt nochmal uns animierst, vielleicht doch nochmal zu überlegen, ob wir das fortführen. Und da habe ich gerade so im Kopf, vielleicht ist es noch zu früh, vielleicht brauchst du doch noch mehr Zeit, die ins Land geht, um dann drauf zu schauen. Ja, und vielleicht könnte das dann auch eine Veranstaltung sein, wo wir mal zusammenkommen, alle, die an dem Buch mitgewirkt haben und in einen direkten Diskurs miteinander gehen, die dann vielleicht auch dokumentiert wird. Vielleicht könnte das ein Format sein, ja, um sich dem Ganzen nochmal zu widmen. Da danke dir für die Anregung auch. doch nochmal reinzugucken in das Ganze.
Also ich persönlich denke, dass sich's lohnen wird und also ich würde es gerne lesen und bei so einer Veranstaltung dabei sein. Wäre natürlich auch spannend, wenn ihr sowas öffentlich vielleicht in Witten zum Beispiel machen würdet, einem Art Kongress. Heiko, ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, so nenne ich es immer. Das heißt, ich stelle eine Frage, formuliere die aber nicht ganz aus, sondern du bist derjenige, der sie gerne zu Ende führen darf. Die Frage, bei dir habe ich jetzt mal vier Fragen angedacht. Ist das für dich in Ordnung? Dann würde ich gleich starten, ja?
Ja, okay,
Also,
ja.
dann starte ich, Heiko. Die Lockdowns zur Corona-Pandemie in Deutschland verdeutlichten,
Dass die Gesellschaft tatsächlich stillgestellt werden kann.
der Umgang mit den Lockdowns bis heute zeigt,
Dass wir noch keine passende Aufarbeitung der Nebenfolgen hatten.
zur Aufarbeitung oder und Verarbeitung der Lockdowns ist es wichtig, dass
Die unterschiedlichen Perspektiven auf das Corona-Thema endlich akzeptiert und einbezogen werden.
für die Soziologie als Wissenschaft des Zusammenlebens bedeutet die Auswirkung oder bedeuten die Auswirkungen des Lockdowns?
Dass wir deutlicher unsere Stimme erheben müssen, um aus diesem biologistisch-mechanistischen Reduktionismus, wie ich das jetzt mal nenne, herauszukommen und die Komplexität des biopsychosozialen sichtbar zu machen.
Wow, das war jetzt eine tolle Antwort, die letzte. Vielen herzlichen Dank, Heiko. Ich danke dir auch sehr für deine Zeit. Ich finde es immer sehr inspirierend, mit dir in den Dialog einzusteigen. Und ja, ich finde es auch schön, dass ihr dieses Buch geschrieben habt. Dafür meinen herzlichen Dank und für dich jetzt einen schönen Tag noch. Und dann sage ich einfach mal, bis bald, Heiko. Ich freue mich.
Danke dir, Claudia. Ich freue mich auch und bin gespannt auf die Resonanz auf unser Gespräch.
Das bin ich auch. Tschüss, Heiko. Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?